Chrissy Madende, der Podcast.
Wie gefällt das in unserem Zelt?
Du meinst in dem Klo hier?
Du hast vorhin gefragt, ob es ein Klo gibt.
Ja, aber alle, der Proberaum, der ist ja kleiner als unser Bühnenproberaum.
Ja, stimmt. Oder? Und wir können es wirklich sagen, wir waren schon dort gewesen. Ja. Es ist wirklich viel kleiner als euer Bühnen. Ich würde sagen, es ist kleiner als euer Klo.
Ja, stimmt.
Auf jeden Fall.
Christopher, ist denn da halt bei uns im Zelt?
Also es könnte sein, erstmal vielleicht als kleine Vorrede, dass wir haben eigentlich immer vor, Stunden zu machen. Mhm. Aber es könnte sein, dass es heute ein bisschen kürzer wird. Jetzt nicht, dass wir weniger Inhalt hätten, sondern es ist eher das Problem, dass unser Gast heute sehr schnell rät und dass es dann sein kann, dass das alles so zusammenschnurrt und die ganze Frage ruckzuck durch sind. Ein kleiner Profi-Tipp wäre da, die Geschwindigkeit gleich auf 0,5 zu stellen. Und dann kommt wahrscheinlich auf eine Stunde.
Das kann man bei WhatsApp-Nachrichten übrigens nett machen. Man kann es bloß schneller machen, aber langsamer.
Dann klingt es so, wenn man sich das anhört.
Vielleicht haben die Zuhörer jetzt schon gehört, um wenn es geht. Es könnte sein, dass man an dem kleinen Soundfitzel hier schon die Stimme erkannt hat. Aber wenn nicht, hätte ich doch mal ganz cool kleine Vorstellungen noch von dir. Ist das okay?
Ja, mach doch.
Ja, ich mach das mal. Achtung. Unser heutiger Gast ist in Reu-Hesse zu Hause. Genauer gesagt, kommt er aus Mainz, was man auch ohne Probleme eigentlich an seinem Dialekt erkennen kann. Mhm. Er ist Comedian, ist Radiomoderator und ist Sänger einer sehr, sehr guten Band, The Boomchucks.
Danke.
Und ist da mit auch über die Grenze von Mainz, aber auch über die Grenze vom Bundesland hinaus sehr bekannt. Er ist zum Rheinhessen des Jahres 2022 auserkoren worden und ist ein sehr lieber Kerl. Herzlich willkommen im Zelt, Sven Hieronymus.
Danke, mein Lieber. Vor allem der liebe Kerl hat mir gut gefallen, muss ich sagen.
Den haben wir extra noch eingebaut.
Den habt ihr euch runtergeschrieben.
Der Rest hast du weggehört.
Ja, genau.
Der lieber Kerl. Ach so, ja.
Na, es war soweit alles richtig. Ja. Vielleicht noch, dass ich seit 27 Jahren verheiratet bin und zwei erwachsene Kinder habe von 26 und 24.
Ah, guck an. Sich die Frage haben wir uns gar nicht aufgeschrieben, weil du im Vorfeld gesagt hast, ey, komm bloß nicht mit so Frage um die Ecke. Ne?
Nein, mir ging es nur darum, dass ihr mich nicht die Sache fragt, die ich schon so oft in Interviews gesagt habe, weil es für die Menschen irgendwann langweilig wird, weißt du, wenn immer so dasselbe gefragt wird.
Sven, du hast noch nicht so viel von unserem Podcast gehört, gell? Weil das machen wir genau nicht.
Gut.
Na, wir können es einfach.
Ist für mich eine ungewohnte Situation, weil eigentlich stelle ich ja die Frage, weißt du?
Ja, ich weiß. Richtig. Da müssen wir auch dann drüber reden, wie das jetzt für dich ist, auf jeden Fall.
Ja.
Aber vielleicht gleich einmal vorneweg noch gesagt, du bist hier reinkommen und das Erste, was man normalerweise hört, wenn ein Mensabu irgendwo reinkommt, der sagt, erstmal, Gude,
genau. So.
Kannst du mir das jetzt mal ganz kurz erklären? Also das ist nicht in unserem Sprachgebrauch. Wir waren schon oft bei euch, bei den Boomchucks zu Besuch und immer heißt es Gude. Was heißt das? Guter Appetit? Ich meine, wir haben jetzt nichts zu essen oder was?
Nee, also ich kann das gar nicht genau sagen. Ich glaube, es kommt tatsächlich von guten Tag und da mir Mainzer ja immer versuche, also wir waren ja lang französisch besetzt, deshalb lasse ich mir Mainzer ja auch wie die Franzose mit letzte Vokal weg.
Ja.
Also das heißt ja kennen und mir sage ja kenne oder letzte Konsonant. Also mir versuche immer einen Buchstabe einzusparen. Das macht im Laufe des Lebens unheimlich viel aus an Buchstaben, was du gespart hast. Und ich glaube, Gude ist einfach, das ist guten Tag oder so. Das ist einfach Gude.
Vor allem bist du schneller, Christoph.
Siehst du, da kommen wir ja auch jetzt wieder auf die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit von dem Podcast. Ne? Deswegen, das Leben geht einfach viel zu schnell vorbei. Zack, Gude, fertig.
Gude, genau.
Ah, das ist wunderbar. Vielleicht aber auch mal gleich dann die Frage rein, Hesse. Ist das ein Lebensgefühl? Was würdest du sagen? Du kommst aus Mainz. Was ist das für dich, Reu-Hessisch?
Also erstmal bin ich Mainzer.
Du bist Mainzer.
Erstmal bin ich Mainzer, obwohl ich nicht mehr in Mainz wohne, sondern in Boden. Und das ist dann wieder Reu-Hesse, das ist dann direkt am Rhein. Aber ich bin Mainzer und Mainzer, das ist ein Lebensgefühl, ja. Das ist der Mainzer an sich. Und ich glaube, da merkst du tatsächlich, dass wir über Jahrhunderte besetzt waren einfach. Wir sind viel mit anderen Kulturen groß geworden. Ein sehr tolerantes Völkchen, sehr, sehr lustig, sehr, sehr hart in der Sprache. Mhm. Also bei uns gibt's immer direkt auf die Fresse, da wird nicht lang rumgemacht. halt der Maul, du Depp, das ist so normal. Das ist so, also das normer Umgangston eigentlich in Mainz.
Alter Maul!
Ja, das ist
kennt mal Lied machen, gell?
Ja, ey, das ist eine geile Idee. Da kennt man mal Lied.
Schreib das auf.
Schreib das direkt. Das ist einfach so, das ist so eine Art Lebensgefühl. Und ich bin Mainzer mit Leid. Ich liebe meine Stadt. Ich liebe die Menschen in dieser Stadt. Und ich werde auch nie wegziehen. Also das ist tatsächlich so, dass ich sage, das ist meine Stadt. Und ich habe auch noch keine Stadt gesehen und ich war in vielen Städten mittlerweile durch meinen Beruf, wo ich sagen würde, ach, das wäre eine Alternative. Nee, das ist mein Mainz. Wir können nichts, aber wir stehen dazu.
Weißt du, was geil ist? Du hast jetzt so 5 von meinen Fragen, die ich mir so aufgeschrieben habe, einfach so runtergerattert. Ne? In einer Antwort, vor allen Dingen in einer Antwort auf eine Frage, die gar nichts damit zu tun gehabt hat.
Und in einer Geschwindigkeit.
Boah, ja. Ja. Zack, ey, bin ich schon nackig jetzt.
Ohne Scheiß. Ich hab's nicht schon fertig mit der Frage.
Nee, bin ich nicht. Ich hätte jetzt auch zuerst schon mal, was mir die letzte Folge von unserem Podcast immer ein bisschen haben schleifen lassen, ist, dass wir relativ spät erst gesagt haben, wie wir eigentlich zusammengekommen sind. So. Und das würde ich jetzt mal vorne wegnehmen.
Ja.
Also bevor es an die geheime Intimschatulle von Sven Hieronymus irgendwie rangeht und die richtig diepe Geheimnisse ausgepackt werden, vielleicht ganz kurz zu sagen, wir haben uns kennengelernt, weil du neben deiner vielen anderen Tätigkeiten eben auch gern Musik machst.
Ich in Ludwigshafen gespielt habe.
Und du in, das könnt ihr mal, ihr seid ja hier die Aushängevisage von deiner Bands.
Wir haben in Bumschacks in Ludwigshafen gespielt und irgendwann stand ein Typ mit einer, im Sommer. Es war Sommer, es war warm, es war Sommer, es war heiß. Und irgendwann steht so ein vollbärtischer Vollidiot mit einer grünen Wollmütze im Publikum und guckt. Aha. Und ich musste die ganze Zeit auf diese scheiße grüne Mütze gucken, weil das sah so bescheuert aus, dass ich dachte, was für ein Vollidiot hat bei der Temperatur eine grüne Wollmütze auf.
Aber und wer war's?
Eine Monchi.
Was, ne?
Und dann kam mir nach dem Konzert irgendwie ins Gespräch, weil ich musste den ja ansprechen mit der grünen Wollmütze, und dann hat er mir das erzählt, ich kannte euch auch nicht. Und wie es dann weiterging, weiß ich gar nicht. Wir haben uns relativ gut schnell verstanden, glaube ich. Und dann haben wir irgendwie gesagt, lass uns doch mal zusammen was machen.
Ja, ich erzähle dann noch die Vorgeschichte. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Die Vorgeschichte ist so, ich bin leidenschaftlicher CD-Sammler.
Okay.
Und damals war ich auch ein guter Flohmarktgänger und habe mir auf der Flohmärkte immer CDs gekauft. Und irgendwann hatte ich eine CD von den Bumschacks.
Ach Gott, welche denn?
Die End. Ich kann das
Halt am Maul oder die Pissemisse? Oder?
Pissemisse.
Pissemisse, okay.
Also da sehen wir auch gleich der
genau.
Hier,
so.
Was, und von was wir heute hier reden.
Ja, ja, und meine Frau, die Christine, die teilt ja alles mit mir, das ist ja aber gut, die Frau, du aber auch,
gell? Ja, ja.
Ja, braucht man auch.
Die mir heute zwar auf den Sack ging, aber das darfst du auch mal.
Braucht man ab und zu.
Kehrte zu.
Genau, kehrte zu. Die hat dann mitgekriegt, dass in der Zeitung hat dann gestanden, der Bumschack spielt in Ludwigshafen. Und da ist er, oh, super, da muss ich hier. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das ist jetzt in einer Stunde. Und ich, oh ne, wo spielen die? Ich muss doch hier.
Ich hab mein Hornet gemacht, naja, nämlich die grünen Mützen mit. Egal.
So war's. So war's, ich schwör das. Von der Couch ins Auto und bin zu euch gefahren, weil ich euch immer sehen wollte.
Okay.
Ich wollte immer wissen, wer sind die Verrückten da aus Mainz? Und meine Frau hat mich dann hingeschickt und gesagt, ja, guck das doch auch schnell, das ist nur schon Zeit jetzt.
Okay.
Ich gesagt, ja, ich setze mich ins Auto und fahre hier. Und ich wohne ja nicht so weit von Ludwigshafen entfernt. Und war dann im Publikum gestanden, im Everpark.
Aber wieso hattest du die grünen Wollmütze?
Die habe ich immer auf. Die habe ich immer auf.
Auch im Sommer?
Ja. Und bis sie mir so geklaut wurde, ist.
Ach so.
Also die ist fort.
Gut, ja, das war vielleicht aber besser.
Ich sprich was ganz Trauriges jetzt.
Die haben
das
wollen wir nicht vertiefen. Die haben sie mal auf der Bühne geklaut, mein Schäni, grüne.
Oh.
Nee, ohne Scheiß. Das war also ein Zufall, es war wirklich Zufall, dass meine Frau die Zeitung gerade gelesen hat und gesagt, hey, die spielen halt.
Eine Stunde später
war ich dann bei euch vorne und hab mir das angeguckt und hab gedacht, geil. Bloß schade, und das muss ich wirklich sagen, war nicht viel los bei euch in Ludwigshafen, weil es war auch warm. Ja.
Ja. Aber das hat aber damit nichts zu tun. Das ist so, das muss man, ich würde die Ausrede auch gerne nutzen, aber uns kennt doch Kossau. Und das ist ja immer so, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und wo wir immer überzeugt haben, tatsächlich, wenn wir irgendwo neu waren, wenn wir auf so Volksfeste gespielt haben, so Stadtfeste oder sowas, und hatten dann eine große Bühne mit Publikum, was sowieso da war, die sind dann stehen geblieben, weil sie gesagt haben, was machen die Vollidioten da oben? Bis sie es irgendwann geschnallt haben, dann fanden sie es geil. Wenn du aber Leute ziehen musst in Ludwigshafen, das war halt einfach sehr schwer für uns.
Ich war dann wirklich da gestanden und Sven, der agiert ja immer mit dem Publikum, was ich richtig super finde. Du warst ja dann unten und hast mir den Leid erzählt und nach dem Konzert ist er dann zu mir. Anscheinend war das doch die grüne Mütze, die er angezogen hat. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, was hast denn du von mir gedacht? Jetzt mal ohne Scheiß, weil ich habe dich ja angesprochen und habe einfach gesagt, ah ja, ich habe auch eine Band, willst du nicht mal was mit mir oder wollt ihr nicht mal was mit uns zusammen machen?
Ich konnte dich überhaupt nicht einsortieren. Ich fand dich erstmal total nett. Das muss ich echt mal dazu sagen. Wirklich nett, angenehm, sehr angenehm. Und das war ja auch ein nettes Gespräch. Aber wie wir dann zusammengekommen sind, das weiß ich nicht mehr. Waren wir dann zuerst bei euch? Wart ihr zuerst bei uns? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, ich habe mir, weiß ich auch nicht.
Da kann ich mich immer dran erinnern. Wart ihr zuerst in Hexen?
Um das genau zu sagen, müsste ich jetzt unser Samstagsvideos, die okay. wir seit 600 Wochen okay. machen, über 600 Wochen machen, müsste ich mal noch forschen.
Also ich auf jeden Fall finde ich das eine geile Kombi. Also ich finde tatsächlich Feinripp und Bumchucks, ihr seid ja so ein bisschen die Bumchucks aus der Palz, muss man mal dazu sagen. So.
Das wäre jetzt nämlich mal eine interessante Sache, dass du mal vielleicht kurz erklärst, was machen die Bumchucks eigentlich für den geneigten Zuhörer, der die noch nicht gehört hat? Was würdest du sagen? Was ist Bumchucks?
Eigene Songs. Wir machen eigene Songs. Ich finde sehr eingängliche Songs. Ja. Also wenn du die ein, zwei Mal gehört hast, kannst du die auch echt gut mitsingen, finde ich. Und es ist auch eine Comedy-Show. Also es ist viel mit Verkleidung und Songs auch einfach umsetzen, optisch. Und das macht uns wahrscheinlich auch aus. Und natürlich ein total verrückter, lange, blonde, langhaarige, der durchs Publikum rennt und jeden voll sabbert und voll labert. Und, aber davon lebt die Band ja. So bin ich auch zum Gesang gekommen. Ich war ja am Anfang Schlagzeuger bei den Bumchucks.
Nee, wirklich?
Ja, klar.
Okay.
Also die Bumchucks sind so entstanden. Ich habe vorher in der Metalband gespielt, Sandwania, und richtig mit Double Bass und
richtig, also volle
Möhre. Richtig Double Bass und fand mich total geil. War so 20, Anfang 20 und fand mich Weltklasse. Und habe eigentlich nur gedacht, es ist eine Frage der Zeit, wann wir Metalstars werden. Mhm. Wenn ich mir das heute anhöre, denke ich, naja, egal.
Und ey, es ist geil, wie viel Parallele. Wir haben mit so vielen Leuten schon aus Kultur und Musik gesprochen und alles so. Ja, also jetzt ist ganz okay, aber am Anfang, das zeige ich niemand, ja, dann müssen alle töten.
Aber wir fanden uns geil.
Ja, natürlich.
Wir fanden uns sensationell und unser erstes Konzert war bei mir in der Schule, im Gudeberg-Gymnasium in der Turnhalle.
Wie alt warst du?
Da war ich, so 17. Hm?
Hast du auch so früh angefangen, Musik zu machen?
Ja, ich hätte schon viel früher angefangen, wenn meine Eltern mir es quasi erlaubt hätten. Ich wollte ja immer Schlagzeuger werden, weil ich habe Gitarrenunterricht gehabt, das konnte ich gar nicht. Gitarre spielen, das war mit meinen krummen Fingern, ging das nicht aus.
Bis heute nicht.
Mir ging auch die Überei voll auf den Sack. Das hat mich total genervt. Weil ich wollte immer Gitarre spielen, weil natürlich die Gitarristen früher am Lagerfeuer immer die Weiber weggemacht haben. Als Schlagzeuger hast du da wenig Chance gehabt. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, eigentlich, was ich kann, ist Trommeln. Und das konnte ich ganz gut, das konnte ich von Anhieb auch ganz gut. Ich sag bewusst ganz gut. Und war dann, glaube ich, auch zwischendrin gar nicht mal so richtig schlecht. Aber auch nie wirklich gut. Ich hatte halt nie Unterricht, aber ich war schnell. Ich war geil, ich hatte geile Double Bass und war schon irgendwie, war eine Zeit lang relativ gut und haben immer dreimal die Woche geprobt und haben dann gespielt im da und dort und so. Ich war 30 Leute, war 40 Leute, weißt du, aber wir waren halt die Größte. Von denen 40 waren, glaube ich, 50 auch bekloppt und der Rest war hässlich und so. Also, es war ganz furchtbar.
Und Albsoffe.
Und dann kam irgendwann mein Gitarrist damals, der mittlerweile leider verstorben ist. Und der hat dann gesagt, ja, sein ehemaliger Keyboarder, dessen Freundin hat in der Kneipe Route 66 gearbeitet und die hat ihn gefragt, ob er eine Band kennen wird für Silvester, die so Songs covern. Dann hat er gesagt, nee, ich kenne keine, aber ich frage mal ein paar Jungs. Und dann hat er einen Gitarrist gefragt und einen anderen Bassisten, weil die früher zusammen eine Band gespielt haben. Und dann hat mein Gitarrist mich vorgeschlagen. Die wollte mich aber alle nicht haben, weil die mich alle scheiße fanden. Also erstmal musikalisch scheiße und menschlich totale Dreck. Also die fanden mich total kacke. Okay. Und die hatte ganz anderen Schlagzeuger, nur die konnte alle nicht. War halt mein Klick, die konnte alle nicht. Und irgendwann mussten sie mich fragen, weil sie keinen anderen Dolle gefunden haben. Es war wirklich so.
Also du warst einfach so scheiße, dass du viel Zeit gehabt
hast. Genau, ich hatte so kacke, dass niemand mit mir Musik machen wollte. Also hatte ich Zeit. Wir hatten ja auch den Proberaum. Und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir gesagt, okay, was wollen wir covern? Dann hat jeder so seine Songs reingebracht, was weiß ich, Marius und Status Quo und Beatles und was weiß ich, ZZ Top und Kram. Und da haben wir dreimal geprobt tatsächlich, hatten 4-Stunden-Programm. Und haben dann Silvester gespielt. Und das Ding war einfach, dass wir natürlich, weil wir so selten geprobt hatten, als es losging, nichts mehr wusste. Also wir haben wirklich auf dieser Bühne gestanden. Ich meine, es waren alles saugute Musiker außer mir. Ja, richtig coole Mucker. Und da ging es wirklich so, der nächste Song ist von Marius oder Westernhagen. Ist der auf A? Nee, ich glaube auf H. Okay. Sven, du fängst an. Ach, ich fang an. Also, das war nicht gespielt. Wir wussten es nicht mehr besser.
Ja.
Weil das halt 4 Stunden Programm war. Und die Leute dachten, es wäre Absicht.
Und das war,
haben sich bepisst und haben uns abgefeiert, weil wir auch Songs abgebrochen haben, weil wir gemerkt haben, wir können die gar nicht spielen.
Okay.
So, dann haben wir Songs gespielt, die hat aber Kassau interessiert. Dann haben wir gesagt, das sieht euch gar nicht, dann spielen wir was anderes. So. Und es war total chaotisch, aber es war nicht chaotisch, weil wir es bewusst gemacht haben, sondern weil wir es nicht besser konnten. Aber die Leute haben gemerkt, das sind aber geile Musiker, die verarschen sich selbst. Und dann haben wir, das war ein riesiger Erfolg, die Leute haben es abgefeiert, die Bude war voll. Und dann hat er uns gefragt, ey Leute, das war ja total geil, wollt ihr das Tanzen in den Mai noch einmal machen? Und dann habe ich gesagt, ja klar.
Das war die Geburtsstunde?
Ja, dann habe ich gesagt, ja klar, machen wir das. Ja. Aber dann proben wir nicht.
Ah ja, das
dann haben wir gesagt, lassen wir das, dann wird es nämlich noch schlechter. Und so war es auch. Und dann war tatsächlich dieses Ding innerhalb von einem Tag ausverkauft, weil die Leute uns alle nochmal sehen wollten, weil das so kacke gewesen sein muss. Mhm. Ja, und dann plötzlich haben wir auf dem Festival gespielt und da gespielt und auf der Johannisnacht und überall plötzlich haben die uns alle gebucht, weil die einfach gesagt haben, sowas gab's noch nicht.
Hieß der damals schon so Boomchucks?
Nee, also Boomchucks ist entstanden, weil wir haben dann in den Proberaum gesessen vor der Probe und gesagt, ja gut, also wenn wir jetzt schon an Silvester spielen, bräuchte man ja auch einen Bandname.
Ihr habt gar keinen Bandname.
Nein, wir hatten ja keinen Bandname. Ach, okay. Und dann haben wir so überlegt, wie nennen wir uns. Dann habe ich irgendwas, wisst ihr, was mir auffällt? Wenn man covert auf dem Schlagzeug, ist es immer nur Boomchuck.
Ja, klar.
Und die einen nennen wir uns doch Boomchucks. Okay. Aber dann mit Zirte vor, wie der Haie. Okay, dann Boomchucks. Dann hat geschrieben, da waren wir so Boomchucks.
Ja, geil.
So, und dann haben wir irgendwann gesagt, wir sind die schlechteste Band aus dem Allgemeingebiet. Das war dann unser Titel. So Boomchucks, die schlechteste.
Moment, allgemein mit AI?
Allgemein, genau. Oh, aus dem Allgemeingebiet. Und so, dann hieß ja auch unsere erste CD, die wir gemacht haben, unser erster Song, den wir selbst geschrieben haben, hieß ja tatsächlich auch, wer probt, hat Angst.
Ja, den spielt er heute noch.
Ja, den spielen wir heute noch. Und dann ging das in einer Geschwindigkeit nach vorne. Dann ist irgendwann unser Bassist ausgestiegen. Dann haben wir den Christoph Steigner aus Pirmasens bekommen, der ja auch nochmal echt eine Weiterentwicklung war in unserer Show. Und ja, und plötzlich hatte man einen Plattenvertrag bei der EMI und waren bei Rock am Ring und Rock, das ging plötzlich so schnell alles bei uns. Und sind aber auch genauso schnell, wie es nach vorne ging, wieder so auf die Fresse gefallen. Und das war bitter. Also es war wirklich bitter, weil wir haben in Wilhelmshaven gespielt, in Hannover, auf Festivals mit Lindenberg, mit Roger Chapman, mit vor 20.000, vor 40.000.
Nee. Was war richtig. Der Grund? Also
warum es nicht geklappt hat? Ja, war das ganz einfach. Also wir haben 99, haben wir einen Anruf gekriegt von der EMI aus Köln. Das lief irgendwie der Kontakt über das ZDF. Und der hat gesagt, wir sollen unbedingt mal vorbeikommen und das mal mitbringen, was wir hatten. Da hatte man die Webprobe hat Angst, dann hatten die halt am Maul und hatten die erste Live-CD, die hieß Gassehauer. Und dann sind wir da hingekommen und dann haben die gesagt, das finden sie total geil, was wir machen. Finden sie total geil. Also es gibt es ja so auch noch nicht und wäre total geil. Und ja, sie wollten uns signen. Und dann haben wir verhandelt, einen Künstlervertrag, das gibt's ja heute gar nicht mehr. Ein Künstler, also kein Bandübernahme, sondern ein Künstlervertrag hieß, wir kriegen Vorschüsse, richtig viel Kohle, die machen eine fette Produktion, was sie alles bezahlen. Und über drei Alben, dann haben wir natürlich alle die Jobs hingeschmissen, weil wir konnten vor dem Vorschuss erstmal leben, haben dann erstmal die CD aufgenommen in Pirmasens. Und die sollte dann im April 2000, glaube ich, sollte die rauskommen, so März oder April, genau. Und dann war ganz groß in Köln Release-Konzert und dann sollte der von Bab kommen und Zeldinger und alle waren eingeladen. Und dann hatten wir Rock im Park und Rock am Ring und alle, also wir waren Rockstars. Wir waren auf dem Weg dahin, wirklich Rockstars zu werden.
Ihr wart über den Startschuss schon hinaus.
Wirklich hinaus und haben viel, viel gespielt und irgendwann kam dann tatsächlich ein Anruf aus Köln, also Jungs, ihr müsst die Tage mal vorbeikommen. Und dann sind wir dann nach Köln gefahren und haben ja schon gedacht so, haben wir gedacht, es geht wahrscheinlich um die Release-Party. Mhm. Ja, und dann wurde uns gesagt, also hört mal zu, Männer, wir finden euch total geil. Wir finden auch das Album total geil. Wir hatten noch ein ganz geiles Cover und zwar mit uns so eine Bravo-Foto-Love-Story. Das war das Cover, wo du dann hin so Aufkleber hattest, die du selbst reinkleben konntest. So, verpiss dich, du Penner und halt der Maul und so. Na. Aber wirklich, da hat echt so eine Love-Story mit so Bildern, also total geiles Cover. Dann hieß es dazu, Jungs, es tut uns schrecklich leid, aber Anton aus Tirol, DJ Ötzi ist mit Anton aus Tirol gerade irgendwie gechartet auf die 1 und damit war es das für euch.
Ob jetzt?
Wie? Nur weil jemand anders gechartet ist aus derselbe Platte Firma?
Genau,
oder
das
was?
War die Abteilung hieß Deutschrock und Mallorca.
Na.
Und der war da mit drin und der hatte irgendwie 3, 4, 5 Wochen vor uns Release und das Ding ist nach oben gechartet und dann haben die gesagt, wir haben nicht die Kapazitäten, mit euch irgendwas noch zu machen. Wir holen immer 4 Bands, eine muss es schaffen, um die anderen 3 mitzubezahlen und das ist jetzt eher, tut uns leid, das war's. Dann haben wir gesagt, ja wie, das war's. Und die CD, die kommt raus, sag ich ja, und keine Werbung, kann gar nichts. Keine Werbung, kein Release, das heißt, wir spielen noch Rock am Ring und Rock im Park, ja, das tut uns alles leid, müsst ihr allein machen.
Nein, das ist
ja,
scheiße.
Das war brutal. Dann haben wir irgendwann kam der Release, war natürlich für uns total brutal, logischerweise, haben tatsächlich aber in Mainz mehr CDs verkauft als damals Robbie Williams mit seinem neuen Album. Aber halt auch nur in Mainz.
Ja, halt
nur in Mainz und glaub 2 in Braunschweig. Ich weiß gar nicht, wie das heute so kam. 2 waren irgendwie aus Braunschweig und der Rest war hier aus der Gegend. Und dann haben wir uns die Songs zurückgekauft.
Ah, ihr habt die ja natürlich bei der Plattenfirma gehabt.
Die waren bei der Plattenfirma, die Songs. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, also nee, wir haben dann immer wieder auf Live, wir haben ja viel live gespielt und haben dann immer noch die neue CD verkauft. Und richtig gut verkauft. Weil die haben ja nichts mehr verkauft. Die stand zwar überall in Plattenläden, aber ich meine, du gehst ja nicht hin und stöberst und siehst da irgendwas und kaufst das ohne Werbung. Mhm. Und dann haben wir irgendwann, ich werde es nie vergessen, ich glaube, das war so im Juli oder August, habe ich angerufen, dass wir bräuchten nochmal 200 CDs. Ja, wir haben keine mehr. Sag ich, ich habe keine mehr. Die sind nicht ausverkauft. Nee, die haben wir vernichtet.
Ich so, was? Wirklich?
Ich so, wie? Ah ja, wir heben die immer Viertel ja auf, dann werden die vernichtet. Sag ich, wir haben doch die ganze Zeit nachbestellt. Seid ihr Depp oder was? Was machen wir? Weil die Songs waren ja dann weg. Ja. Komplett weg.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, ja, und jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch so ein Best-of-Album machen. Das hieß dann damals Anthology mit D. Wo wir die Bandgeschichte erzählt haben, wo wir uns in die Beatles-Köpfe und so reingesetzt haben und so. Das war Sven Hieronymus damals mit John Lennon die Songs geschrieben unter seinem Namen Paul McCartney, also völlig bescheuert. Und haben dann richtig Kohle gelatzt, um unsere Songs zurückzubekommen. Ja.
Okay.
Und haben uns aus dem Vertrag rausgeholt, weil wir hätten ja noch zwei Alben machen müssen, aber die hätte uns halt irgendwie in so ein Kindergartenstudio geschickt, verstehst du? Es hätte keine Sau interessiert und das haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Also haben wir dann versucht, den Vertrag zu kündigen, es hat auch geklappt. Und das Schlimmste war, Alter, wenn du dann so ein halbes, dreiviertel Jahr davon gelebt hast, Musiker zu sein, was ja immer dein Kindheitstraum war, ja, seitdem du das erste Mal mit 12 Luftgitarre gespielt hast, ja?
Ja.
Und dann zurück in deinen Beruf musst. So reumütig, weißt du, so
vom, hat nicht geklappt, tut mir leid.
So, ja, genau. Wirklich. So, weißt du, du so kündigst deinen Job und wirst Rockstar und bist auf dem Weg dahin und hast ja auch die Chance und hast zwei kleine Kinder und Schulden auf dem Haus und machst dann den Weg. Und dann kriegst du so auf die Fresse. Und das war, ich weiß noch, diese Rückfahrt von Köln, es gab es noch nie, dass die Bumtschaks vier Menschen im Auto kein Wort gesprochen haben. Weil jeder so mit sich beschäftigt war und jeder jetzt überlegt hat so,
was mache ich denn jetzt?
Was mache ich denn jetzt?
Ja.
Was mache ich denn jetzt? Und dann, und das war total schwierig, diese Band zusammenzuhalten, weil eigentlich war mir, ich habe gedacht, die bricht jetzt auseinander.
Mhm.
Dass die Leute einfach sagen, das war schön und fickt euch alle, leckt mich am Arsch. Das war dann nicht so. Am Ende des Jahres ist dann unser Schlagzeuger, der früher unser Keyboarder war, ist dann ausgestiegen. Und dann haben wir wieder Olli geholt. Und dann
der ist dabei,
dann lief die Band weiter. Also ich habe immer sehr viel Wert drauf gelegt, diese Band weiterleben zu lassen, weil ich dachte.
Ich war froh, warst du so der
ja, immer, Antrieb? Immer. Ich war der Manager, ich war das Aushängeschild, ich war immer alles, das ist, was ich konnte. Wenn der halt nicht richtig guter Mugger ist, musst du halt wenigstens gutes Boogie machen. Verstehst du? Sonst fließt der eh raus.
Hey, dann wieder Paralleles.
Ja, super, du musst irgendwas,
wie bei uns.
Irgendwas musst du können.
Das ist, weil wir die schönere Ausstrahlung haben.
Genau, aber ich wollte noch erzählen, wie ich vom Schlagzeug zum Gesang gekommen bin.
Ja, das wollte ich gerade sage, weil
das ist eine lustige Geschichte. Und zwar haben wir am Anfang haben wir ja auch gecovert.
Ja.
Haben wir auch gecovert und dann, ich weiß nicht mehr was, es war irgendein Song, den man rausgesucht hatte und ich spiele den und dann sagt mein Keyboarder, der Ilman, sagt, Alter, den musst du shuffeln.
Mhm.
Ich so, was? Den musst du shuffeln. Ich sag, Alter, ich shuffle schon den ganzen Abend wie ein Bekloppte. Sagt er, nein, du musst den shuffeln. Ich so, was ist ein Shuffeln? Und dann hat er gesagt, er ist auf dem Rightbank, so ding, 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 ding. Ich so, Alter, ich kann kein Ding, ding. Ich hab gesagt, das kann ich nicht.
Das ding,
ding, ding, das hat nichts mit Metal zu tun. Ding, 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 kann ich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, dann spiel ich den, weil das war so ein Multi-Instrumentalist, der konnte ja alle Instrumente. Oder brauchen wir eh kein Keyboard und dann singst du vorne.
Okay.
Da habe ich gesagt, oh ja gut, also wenn ich hier schon nicht stehe kann, stehe ich mich halt vorne hin.
Shuffle ist scheiße, aber singe geht.
Ja, genau, okay. Shuffle ist scheiße. Und dann gab es gab immer wieder so 3, 4, 5 Songs, die wir am Schluss hatten, die ich nicht spielen konnte,
ja,
weil da kein Double Bass drin war. Weißt du, das war nicht
so. Du konntest nur Double Bass.
Ich konnte nur Double Bass und Wichse, weißt du, und Gib ihm und Rock'n'Roll, aber wenn irgendwas mit Shuffeln ging oder was weiß ich, so 4, 3 Achtel-Takte, da war ich raus.
Mhm.
Also, Alter, das kann ich nicht.
Mhm.
Und dann, ah ja, dann geh vor. Und dann haben wir irgendwann, hatte ich dann so 4, 5 Songs vorne. Und irgendwann hat die Band gesagt, Alter, weißt du was? Du bleibst da vorne.
Mhm.
Weil wir festgestellt haben, wenn du da vorne stehst, das ist 1000-mal geiler. Deine Interaktion mit Publikum, wie du mit den Leuten laberst und sowas. Ey, komm, dann geh ich an Schlagzeug, dann machen wir nur mit Gitarre und Bass. Keyboards können wir ja zuspielen, mit Kopfhörer und so. Und dann war ich da vorne.
Aber das ist doch wirklich toll, dass man es da mit Musiker zu tun hat, mit Freunden, mit denen man dann zusammen in der Band ist, die sagen, ey, Im Ganze gesehen ist das doch viel besser, so zu machen, anstatt dass jetzt jemand, der dann halt zugegebenermaßen vielleicht lieber der Sänger gewesen wäre, gesagt hätte, nee, das ist mein Job hier. Ne? Hier ist, wenn du bleibst mal schön irgendwie weg, ich mach meins. Oder der Keyboarder gesagt hat, nee, ich will hier aber Keyboards. Ist mir egal, ob das jemand anders vielleicht besser kann. Aber für das Gesamte ist es besser, wenn du das machst. Und das finde ich,
also ich will mal so sagen, ein guter Schritt. Das waren alles, sind ja auch heute noch, muss ich sagen, alles saugute Musiker.
Ja.
Und ich habe mich nie als guten Musiker bezeichnet. Also ich bin Musiker, aber kein guter Musiker. Aber diese saugute Musiker haben immer festgestellt, dass der Typ da vorne mir den Erfolg bringt, den ich mit einem Sänger, der viel besser wäre, stimmlich nie hätte. Also wir hatten zum Beispiel unser alter Gitarrist, der war ja, wohnt ja in Amerika, in L.A., ist ja auch ein Mainzer, der nach L.A. gegangen ist. Der hat ja mal zeitlang bei uns gespielt, der Jan Mengeling. Der war ja, glaube ich, damals auch dabei. Und der hatte irgendwann mal der Ex-Drummer von Ozzy Osbourne bei uns im Proberaum mit. Der kennt ja alle, der kennt ja wirklich, das kennt er ja alle. Und ich wusste nicht, dass er das ist. Und nur gesagt, ah, das ist der, der hat früher mit Ozzy gespielt und so ganz nette. Und am nächsten Tag hatte Jan mir gesagt, Alter, der Typ war so begeistert von dir, und hat gesagt, das ist nicht der beste Sänger, sagte er, aber der hatte Bühnenpräsenz, das hätten umgehauen. Hat gesagt, was ein geiler Typ, der steht in der Probe. Ich meine, wir haben ja nur geprobt, ja. Ich bin ja jetzt da durchs Publikum gerannt, war ja gar kein Netto. Aber er hat gesagt, geiler Typ, geile Präsenz und so. Und das hat mich gefreut. Und das haben die, wussten die immer alle. Also ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, so jemand wie Holger Münger, mein jetziger Gitarrist, kennt ihr ja auch. Der Typ ist ja Granat.
Das stimmt.
Also das ist, der Typ ist ja waff. Und der macht ja halt nicht mit mir Musik, weil ich so ein geiler Sänger bin. Sondern weil der weiß, der Typ da vorne, weißt du, ist halt cool und bringt Erfolg. Und
du, man muss auch sagen, der Holger ist schon sehr alt und es kann einfach sein, dass er nicht mehr so gut hört. Ja.
Sehr alt, sehr
und,
alt.
Und dass er halt denkt, ich glaube, der singt ganz gut. Ne?
Das kann auch sein, kann auch sein. Der Holger ist sehr alt und auch ein bisschen dumm. Also das ist in der Schatten der Band nichts.
Ja, man muss auch Leute in der Band haben, auf die man herabschauen kann. Ne?
Ja,
das
ja.
Ist also, das ist auch unser Erfolgskonzept.
Ja, natürlich, ne? Wenn du musikalisch schon nichts kannst, musst du wenigstens intelligenter sein als der Rest. Was? Ja.
Aber ich sag immer, ich bin froh, dass ich mit so guten Musiker spielen darf.
Ja.
Also ist wirklich so.
Ja.
Ich bin wirklich
ja, ich ja auch.
Dankbar.
Ich ja auch. Ja. Also ich finde es ja auch total geil, wenn wir irgendwo, wir haben ja irgendwie, in wo war das, in Bochum gespielt, in der Oberhause, auf so einem Punk-Festival. Und was kann, warum wir da waren, ist ja egal. Und dann haben wir Soundcheck gemacht und dann weiß ich noch, wie der Münger Soundcheck macht und irgendwie was ich auf das Solo-Ding und dann so. Und die ganze Bands da ohne gestanden habe, die Münder, die mir zubekommen haben, gesagt, wer ist denn das?
Scheiße, wir gehen heim.
Ja. Alter, wie geil ist der denn?
Aha.
Dann waren die total hin und weg, dann waren die Münger-Fans und haben den. Das macht dich natürlich auch ein bisschen stolz, klar, aber auch der Olli ist ein geiler Schlagzeuger und alles. Also die Bumschacks, die Band an sich ist gut.
Ja, total gut. Auch der Basti am Bass ist einfach wirklich, wirklich, das passt. Einfach.
Der Einzige, der hat nichts kann, ist halt der Butt.
Ja, aber der hat einfach Schweinekostüm und rennt in die Gegend rum.
Genau.
Ne?
So, und was ist mit einem Neuer?
Wer ist denn der Neuer?
Der ist doch Eier Neuer, oder?
Ach, der wer? Taste Kasper.
Ach, der Taste Kasper.
Der ist doch immer der Neuer, oder?
Ja, ja, genau. Der Antibiotika, ja.
Oh Gott. Liebe
der Andi, ja. Der Andi ist auch geil. Der kam ja auch wie die Jungfrau zum Kinde, weil wir hatte mit unserem Song Harmgehen, haben wir beim SWR in Singen, ach, wie hieß das? Fastnachtshit Schnickschnack. Also wirklich mit Kredi und Pledi. Und also Alter, wir haben da überhaupt nicht hingehört. Also okay. Null.
Ja.
Also da waren ganz komische Menschen und mir. Also wir waren halt die komischsten von alle, aber also wir fanden uns da ganz schlimm. Also wirklich so, weißt du, so Duette, sie blond, er dunkelhaarig und dann so, in der Fastnachtszeit ist es sehr schön. Und wir so, ach du Scheiße. Und dann haben wir ja, und dann durften wir tatsächlich nicht mit Sequencer arbeiten. Und bei Harmgehen ist ja diese Melodie, die ist ba 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 ba. Und da haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir jemanden, der Quetschkommod spielen kann.
Richtig spielen kann, ja.
Genau, und der Münker kannte den Andi und hat den mitgebracht. Und der hat dann an dem Abend, als wir heimgefahren sind, habe ich dir gesagt, hast du einfach nicht Bock, bei uns mitzumachen? Und er hat gesagt, ihr seid so depp, ja. Er hat gesagt, er hätte noch nie so einen Spaß gehabt wie heute. Das wäre noch nie geil. So sinnlos gewesen.
Ja.
Und hat er gesagt, ja, und er liebt es, bei uns zu spielen. Der ist auch total happy und glücklich und so. Wir stehen uns ja auch gut. Also ja. Ich sage ja immer, man macht ja eigentlich in unserem Alter nur Musik, um in einem Proberaum zu sitzen. Die Musik ist ja nebensächlich. Dann spielst du da die paar Songs, die du mal üben musst, weil du die Live-Date richtig gespielt hast. Und den Rest hockst du da, trinkst Bier und unterhältst dich wie so mit 15, 16.
Ich finde, eine Sache ist da auch ganz wichtig dabei. Und das merke ich, dass das wirklich Sachen sind, die wo parallel ist inzwischen, der Feinripp und der Boomchucks. Das ist, dass sich die Leute selber auch nicht so ernst und nicht so wichtig nehmen und über sich selber auch gut lachen können. Das ist, habe ich, ne, du hast es jetzt erzählt mit der ersten Band hier, mit eurer Silvestergala, wo ich gesagt habe, ey, scheiße, wir sind einfach kacke, Leute, guckt her und sagt das auch noch übers Mikro. Und einfach, das zieht sich bei euch ja auch so durch, das ist bei uns genauso. Ne? Wenn einem auf der Bühne irgendwie die Seite reißen oder sowas, das ist der Show-Act schlechthin.
Ja? Klar.
Da kannst du Viertelstunde Kapital ausschlagen, dass der fertig gemacht wird, weil er so blöd war. Ne?
Ja, klar.
Und das ist aber bei uns tatsächlich auch so. Bei uns in der Band war noch nie jemand, der sich selber so ernst genommen hätte, dass er über dieses Ego einfach drüber gestolpert wäre oder so.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das mit den beiden Bands auch so gut klappt.
Richtig.
Mit Feinripp und Boomchucks, weil da keiner irgendwie sich profilieren muss. Und ich muss wirklich sagen, da feiere ich euch jedes Mal, wenn ihr mit uns in Echtzeit spielt, ihr hört immer pünktlich auf.
Und das ist jetzt das größte Lob. Geil.
Nein, aber pass auf. Ich finde, das hat es was stimmt. mit Respekt zu tun.
Ja, schon.
Es hat tatsächlich was mit Respekt zu tun, dass die Band hinter dir spielt, auch pünktlich anfangen kann. Ja. Weil ich kenne das auch aus der Comedy, so Mixed-Shows, verstehst du, wenn da steht 7 Minuten und der andere macht 20 und du bist hinten dran, du könntest den auf der Bühne erschlagen, aber du stehst wie so ein Vollidiot da 20 Minuten rum, da hast du deinen Auftritt. Und ich finde, es gibt so, und das ist ja nicht so oft, dass wenn ihr kommt oder wir kommen, dass wir uns gegenseitig freuen und kennen und dumm Zeug labern und dumme Videos drehen und dann macht ihr euren Part und wir gönnen euch jeden Erfolg und ihr gönnt uns jeden Erfolg. Ja. Das ist ja auch so ein dieses Gönne können.
Richtig, ja.
Ich meine, wir holen euch ja nach Hexen nicht, weil ihr scheiße seid, sondern weil ihr da auch die Bude auseinandernimmt. Das ist halt einfach so. Die Leute lieben euch mittlerweile in Hexen. Und wir haben ja früher immer verschiedene Bands gehabt. Immer mal eine Band. Aber seitdem ihr euch habt, das holen wir nie wieder an der Band. Also dieser Quatsch.
Oh, das haben wir jetzt aufgenommen. Hast du gehört,
Mensch? Ja,
das ist hier...
Auf Minute 50.
Minute 31.
Den Termin für nächstes Jahr habt ihr schon aufgeschrieben, gell?
Ja, natürlich.
Den haben wir aufgeschrieben.
Ja, den hat sich Harry sogar tätowieren lassen. Irgendwie auf dem Ruderarm. Weil er so Schäfer. Nee, pass auf, es ist jetzt schon die Hälfte von der Zeit rum und ich habe und normalerweise ist es so, dass ich wichtige Aufgabe noch habe von meiner Mama, meine liebe Mama, die sagt immer, ich muss eine bestimmte Frage immer stellen für sie, weil sie es interessiert. Und zwar, ihr werdet es jetzt in deinem Fall, lieber Herr Hieronymus, ihr seid ja noch nicht per Du, mich würde mal interessieren, Sie sind Radiomoderator, Sie sind Musiker, Sie sind Komediist, haben Sie auch was Gescheites gelernt?
Ja.
Hast du was Gescheites gelernt?
Ja, ich habe was Gescheites gelernt. Ich war sehr, sehr lange auf der Schule, sehr, sehr, sehr lange. 15 Jahre insgesamt, weil ich so oft wiederholt habe. Das hat aber tatsächlich nichts mit meiner Dummheit zu tun gehabt, sondern einfach, weil mich, als ich in die Pubertät kam und anfing, mich für Musik zu interessieren, mich die Schule einfach nicht mehr interessiert hat. Das hat mich einfach nicht mehr, ich wusste nicht mal, warum ich da hin soll. Es hat keinen Sinn für mich gemacht. Ich war immer ein sehr kreativer Mensch, habe aber dann irgendwann doch Wirtschaftsabitur gemacht, habe dann Industriekaufmann-Ausbildung gemacht, 2 Jahre, habe die auch abgeschlossen, war in der Zeit Jugendvertreter, sehr erfolgreich und war in der IG Chemie. Danach habe ich Zivildienst gemacht, 18 Monate mit behinderten Kindern gearbeitet und wollte nach dem Zivildienst logischerweise BWL studieren.
Ja.
Und hat mir damals sogar dieses berufsintegrierte Studium angeboten. Da hätte ich aber samstags in die FH gemusst. Da habe ich gesagt, ey, das geht nicht, weil samstags machst du Musik.
Habe ich Gigs?
Ja, habe ich Gigs. Das war wirklich so. Das ging einfach nicht. Ich habe gesagt, das ist total unrealistisch. Also ich will ja Musik machen. Also siehst du mal, wie die Musik einen über Jahre auch beeinflusst hat in deine Berufsentscheidung. Und dann wollte ich BWL studieren, habe aber so im Zivildienst so einen Pädagogik-Kick gekriegt, weil ich mir gedacht habe, boah, BWL, das macht auch jeder. Also weißt du so, und wo bist du denn dann am Schluss? Und dann habe ich tatsächlich Sozialpädagogik studiert.
Kurze Frage dazu, wo hast du den Zivildienst gemacht? Was war das für Einrichtung?
Johanniter Unfallhilfe. Und wir haben behinderte Kinder morgens abgeholt und in den Kindergarten gefahren und abends wieder abgeholt und waren dann irgendwann, weil die uns so ins Herz gewachsen waren, waren wir halt tagsüber auch ganz oft in den Kindergarten mit den Kindern gespielt. Und die Kinder hatten richtig Spaß mit uns, weil wir hatten so einen fette Ghetto-Blaster vorne drin, wir haben die ganze Zeit nur Metal gehört morgens im Zimmer. Wir haben denen die Aldi Pommesgabel beigebracht, weißt du?
Natürlich.
Die konnte kaum retten und sprechen, aber das konnte sie. Weißt
genau,
du,
Spastik und dann egal.
Genau, und die haben uns geliebt. Die haben uns wirklich geliebt und es war eine tolle Zeit und habe da auch ganz viel gelernt und habe dann tatsächlich danach Sozialpädagogik studiert. Ja. Und das aus Überzeugung.
Da steckt in einem Rocker, in einem Mettler, steckt ein Sozialpädagoge.
Ja, warum aber kommt mir das so bekannt vor?
Das ist aber oft so.
Ja, jetzt ohne Scheiß. Guck mal, weißt du, was er studiert?
Nein, natürlich auch Pädagogik, oder? Nee, erzähl, was hast du?
Ich bin Sozialpädagoge.
Auch Sozialpädagoge, auch FH.
FH, ja. Alle bekloppt. Ja. Alle beglückt.
Aber ich
und sehr kreativ.
Aber ich habe gerade gestern, das bleibt jetzt aber nur unter uns, das dürfte dann, also, das ist klar, es ist ja nur ein Podcast, bleibt ja nur, ist ja nur für uns, ist ja ein Privatgespräch. Ja. Ich war oft, bei mir auf der FH, waren mir 8 Leute, 70 Mädels, 10 Bube, davon waren 8 psychisch durchgeknallt.
Natürlich.
Und 2 Langhaarige, die, und der eine war leider schwul. Also, das heißt, für mich war es ein Riesenglück.
Ja, ja.
Weil ich hatte 70 Mädels. Verstehst du? Und du, das ist ja so. Also, das ist ja tatsächlich so. Und wenn du dann halt mit der Einzige bist, den man vielleicht mal so ein bisschen angucken kann, dann hast du Chance.
Ja.
Und das war eine geile Zeit. Die hat er genutzt. Ich kann das jedem nur empfehlen, wenn er das Gefühl hat, so, ach, bei Frauen komme ich nicht so gut an, studier Pädagogik.
Jetzt kommst du, ja.
Das war eine geile Zeit.
Pass auf.
Es gibt nicht so viele Männer in dem Beruf.
Wir könnten da draußen ein Konzept machen. Denkt ihr doch nochmal so ein Jingle wie Ewe gerade aus, bloß für Pflegekräfte. Das wäre nicht schlecht. Ja?
Ja,
weil da gibt es auch zu wenig.
Ja, ne? Männliche Pflegekräfte.
Ja, Alter. Genau.
Da nimmst du jeden Nachtdienst freiwillig. Genau.
Und hier, vergiss die Argumente von wegen, es ist ein Job, der sich wirklich lohnt und so.
Das ist ja Quatsch.
Einfach. Nee, ist ja Quatsch.
Weil das ist ja Quatsch, aber du hast halt wirklich regelmäßig guten Sex. Das ist halt, das aber das unterschätzen viele. Nur das kannst du ja offiziell nicht sagen als Gesundheitsminister.
Das dürfen wir hier auch jetzt nicht sagen.
Nein, dürfen wir auch nicht sagen. Genau. Vor allem, das will der Mutter ja nicht hören.
Nein, ja, natürlich
nicht. Was hat denn der Mutter noch für Fragen an mich?
Meine Mutter hätte noch so einige Fragen.
Ja, eine Frage.
Ich mag
das, wenn Mütter mir Fragen stellen.
Hier, Frau Anne E. aus Otterstadt fragt, Hieronymus, das ist doch sicher ein Künstlername und der Mensch heißt irgendwie Schubert oder so. Bitte nachfragen, danke.
Nein, der Hieronymus heißt tatsächlich Hieronymus und das kommt aus dem griechischen Hieronyma, der heilige Name. Deshalb gibt es ja auch diesen angeblich, also heiligen Hieronymus, der Hieronymus Bosch. Mhm. Ich heiße tatsächlich so, ist auch kein gekaufter Name, ist auch kein Künstlername. Und wenn, dann hätte ich mir auch, glaube ich, ich liebe meinen Namen, ich finde das ein schöner Name, aber ich hätte mir einen anderen gegeben, weil der musste jedes Mal buchstabieren.
Ah, natürlich.
Das ist halt, das ist wie Monji LBG, das schreibt ja auch
keiner. Das weiß aber richtig. Mittlerweile jeder, wie man schreibt.
Was? Echt?
LBG?
Ich nicht. LBG?
Ey, wir waren in den
Monji
USA.
Monji LBG, das kann ich schreiben.
Wir waren in den USA, seitdem heißt er Mushti El Benjo.
Ja. Mushti?
Mushti.
Mushti El Benjo.
Ja. Liebe Gruß an Doug, sein Vater.
Mushti El Benjo. Was aber geil ist, ist in Mainz. In Mainz ist, was die Mainzer nie sagen wollen, ist Herr He. Herr Hieronymus.
Ach, Herr Hier.
Das ist für
das
diese.
Ist aber scheiße.
Also sagen die Mainzer ganz oft Hieronymus.
Hieronymus.
Such bitte.
Das Glück.
Das ist geil.
Ein kleines
Hieronymus, bitte. Nee, aber auch meine Kinder haben beide gesagt, sie werden ihren Namen nicht hergeben.
Nein, das würde
ich auch. Meine Tochter hat gesagt, mein Name behalte ich auf jeden Fall.
Um Gottes Wille. Also ich meine jetzt mal wirklich, für jemand für dich, der auch künstlerisch tätig ist, sehr, also ausschließlich, einen besseren Namen könnte es gar nicht geben.
Es gibt aber einen Zauberer aus Berlin, der heißt auch Hieronymus.
Aha.
Und der, mit dem habe ich mal zusammen gespielt im Quatsch Comedy Club in Berlin.
Wirklich?
Da stand dann Sven Hieronymus und Hieronymus. Und der kam direkt zu mir und sagte immer nur, du kannst den Hieronymus heißen, das ist mein Künstlername, ich mache das seit 30 Jahren. Und da habe ich gesagt, Kollege, guck mal hier. Das ist mein Perso.
Und?
Ich heiße so. Und er so, oh scheiße, ich heiße auch so.
Wirklich?
Ja, der hieß auch wirklich Hieronymus. Ich so, alle dann... Ja, blöd.
Ja, lass uns was trinken.
Und passiert mir immer wieder, dass ich irgendwie angeschrieben werde. Ich so, Leute, nee, ich zauber nicht. Ich kann machen, dass Luft stinkt. Aber ja. Das ist auch das Einzige, was ich zaubern kann.
Es ist also wirklich, wenn du den Namen nicht sowieso schon hättest, man müsste sich's ausdenken. Oder könnte man sich nicht ausdenken, so ein guter Künstler.
Hieronymus finde ich großartig, ich liebe den.
Aber sag mal, wie ist das jetzt vom Sozialpädagogikstudium aus? Ich meine, das merkt man dir natürlich auch an, dass wie du einfach auf Leute auch zugehst und sowas und dass du einfach sehr sehr offen bist irgendwie für alle möglichen Konversationen. Aber ist das auch die Grundlage vielleicht gewesen für dich auch sowas zu machen wie Radio oder wie bist du zu dem Radiojob gekommen?
Also Radio wollte ich schon immer machen. Also wir haben mit dem Bunkschaks damals Radio schon mal für RPR gemacht. Proko Becker Rät hieß das damals. Ah. Das wurde aber relativ schnell wieder abgesetzt. Und dann war tatsächlich so, dass man muss auch mal Glück haben im Leben. Und zwar habe ich in Mannheim gespielt, im Bootshaus, und habe eine Nightwash-Show moderiert. Also Nightwash war ja immer auf Tour, dann mit 3, 4 verschiedenen Kollegen. Ich habe das Ganze moderiert.
Knacki Deuser oder was?
Das war genau, Knacki Deuser ist Nightwash. Und ich habe das moderiert, weil Knacki konnte ja nicht alles moderieren. Also hatten wir so ein paar Moderatoren. Ich habe das an dem Abend moderiert. Und zufällig waren da Kunze und Nadja aus der Morningshow eingeladen. Mhm. Und ich habe das moderiert und ich habe das sehr gut an dem Tag moderiert. Also ich habe unter Moderieren immer versucht, keine Nummern zu spielen, sondern mit dem Publikum zu reden. Mhm. Und das war super witzig. Es war wirklich als super manchmal funktioniert es gut, manchmal funktioniert es nicht so gut, da hat es super funktioniert. Und dann bekam ich einen Anruf von RPR 1, Eikunz und Nadja haben dich gesehen und die sind am nächsten Tag in der Sendung und gesagt, wir müssen den holen, das ist ein Main sein, Rainer Felser, der ist total witzig und so. Und dann kam es zum ersten Gespräch und dann haben die gesagt, ja, wir würden gerne Radio-Comedy mit dir machen und dann, das will ich nie vergessen, hieß am Anfang so, ah ja, da spielst du so einen LKW-Fahrer und ich so, nein.
Nein?
Nein, ich so ein LKW. Also, Alter, ich habe noch nicht einmal einen Einzelführerschein. Also, ich bin mein Leben noch kein LKW gefahren. Was, das ist auch nicht witzig. Also, da kann ich dir 3 Folge machen, das war's. Also, nein, ich mache das, wenn dann nur als ich. Ja. Also, wenn dann wirklich, wenn ich alles machen kann, dann habe ich die Chance. Und, ja, wurde rumdiskutiert wegen Kohle und Kram und dran, aber wir haben uns geeinigt und dann kam halt die Idee, das war dann meine Idee, ah ja, Rocker vom Hocker. Das war so locker, also das Mittelding zwischen Locker vom Hocker und dem Rocker, dem Typ mit dem langen Haar und dem, ja, und dem Musiker. Und dann war mir, und das eins wusste ich wusste das aus meiner eigenen Radio-Hörerfahrung, das ist ganz wichtig, der Inhalt ist nicht wichtig, wichtig ist das Intro und das Outro. Das musst du lieben.
Ja.
Also war mir klar, du brauchst ein saugutes Intro und du brauchst ein saugutes Outro. Weil ich habe mich immer orientiert an Ich bin's, der Batman von HR3 damals. Kennst du die noch? Auf meiner HR Bremer 3. Lange her. Ja. Aber die Gags waren immer scheiße. Aber ich habe es immer geliebt, weil ich immer sogar, ich bin der Batman. Das war so richtig blade. Das war so richtig shape blade.
Ja.
Und das war geil. Und das fand ich, das ist hängen geblieben. Und dann dachte ich, du brauchst irgendwas. Du brauchst einen geilen Schluss. Du brauchst irgendwas. Und dann habe ich, ich habe ja vorher viel Videos gedreht für die AZ auch, so Schnellschüsse hießen die damals, so durch die Stadt mit dem Thema Leute angequatscht und sowas. Und irgendwann habe ich, weiß nicht, wie ich drauf kam, am Schluss von dem ganzen Video gesagt, weil das so surreal war, weine, kenn dich, weine. Und dann haben die Leute das gefeiert. Ja. Und haben gesagt, das wäre so geil gewesen. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Das nehme ich gerade als Schluss für die Radio-Comedy.
Das ist dein Spruch.
Das ist mein Spruch und das war, ich sage jetzt mal tatsächlich, auch ein Teil des Grundsteins des Erfolges. Dieses, hier, gute, ihr hübsche, Bastel mal auf hier, ich werd Depp, das war immer das Intro und dann immer weine, kenn ich mal. Und das lieben die Leute mittlerweile und ich habe es geschafft und das war ja mein Ziel, oder was heißt mein Ziel, das war mein Traum gewesen, dass die Leute das in ihren Sprachgebrauch übernehmen.
Ja,
so. Ja. Weißt du, so wie Badesalz es ja auch geschafft hat, so viele Sachen, die du zitierst, weil du von Badesalz, und jeder weiß, was gemeint ist, gereizt, ja? Weiß jeder, was gemeint ist.
Genau.
Da weiß jeder, es ist Badesalz.
Der wie mit neue Film von Chuck Bubu. Übrigens, ich muss mal ganz kurz den Leopold rauslassen. Ist das für dich in Ordnung?
Ach du Scheiße. Der Leopold.
Unseren Hund, da hin.
Ja, der juckt die ganze Zeit.
Ja, ich muss den mal ganz kurz rauslassen, ja. Ganz kurz.
Ey, wir haben die ganze Zeit... Mach aber gleich
die Fenster. Ja, wir können doch auch ohne den weitermachen.
Ja, der kann kurz raus.
Weißt du mal jetzt, wenn der Monchi weg ist, was wir machen können? Wir können uns mal intellektuell unterhalten.
Ach, recht, ja.
Nee, ich hab ihn raus, ich bin wieder durch.
Ach so, alles klar.
Okay. Schade. Der geht alles mal ab und zu ein bisschen raus, weißt
du? Ja. Sven, dann machen wir halt Pipi-Kacker weiter.
Ja, okay. Machen wir Pipi-Kacker weiter. Ja, und ich hab gedacht, das geht so 3 Monate, halb Jahr, Maximum. Mhm. Dann hat sich das totgelaufen. Dann fällt dir auch nichts mehr ein. Und ich mache das jetzt seit 13 Jahren.
Seit 13 Jahren?
Nee, Entschuldigung, nein, ich lüge seit 12,5. 13 ist nächstes Jahr.
Im Moment donnerstags, 22 Uhr, RPR 1.
Das ist die Sendung, die mache ich erst seit 5,5 Jahren. Die mache ich seit 5,5 Jahren. Das ist tatsächlich so, dass ich die immer haben wollte, weil ich als Kind immer schon Radiosendung gemacht habe, so mit 12, 13, weißt du, so im Kinderzimmer, Ghetto-Blaster, weil ja nie mal Lieblingssongs irgendwo gelaufen sind. Da habe ich mir so Verkehr ausgedacht und Nachrichten ausgedacht und habe die Songs anmoderiert und sowas. Das war mein größter Traum, Radiosendung, eine Heavy-Metal-Sendung. Und ich habe immer gesagt, ich will Donnerstagabend, 22 Uhr, weil da früher immer bei H3 Hard und Heavy lief.
Ach geil, das habe ich auch gehört.
Genau.
Ja,
Donnerstagabend, geil. 22 Uhr, Hard and Heavy. Und das war eine Institution.
Ja, ja,
also habe ich gesagt, ich will diesen Scheiß Donnerstagabend, 22 Uhr. Kann ich ja nichts kaputt machen. Ja. Da gibt es keine normale RPR1-Hörer. Normalerweise gibt es da gar keine Hörer.
Ja.
Ja, also ich sende erst einmal ins Off. Und dann habe ich gesagt, aber unter meinen Bedingungen. Also boah, tatsächlich,
krass. Wir
die Songs... Und ich lade die Gäste ein und ihr haltet euch da komplett raus. Ich sage euch was, weil, nein, das macht am Anfang was für die Musikredaktion. Sag ich, alle, ihr habt Highway to Hell, ihr habt Bon Jovi und ihr habt Summer of 69. Das hat nichts mit Metal zu tun und das kann kein Mensch mehr hören. Sag ich, ihr wisst gar nicht, was Metal ist. Das war ja auch so, die wussten sie ja, wirklich.
Natürlich.
Klar. Mittlerweile haben die, glaube ich, 3000 Metal-Songs von uns in ihrer Datenbank. Deshalb haben die jetzt auch Heavy Metal Livestream und sowas bei RPR, weil das alles unsere Songs sind. Und dann hat die Sendung natürlich am Anfang ja schon für Furore gesorgt. Die ersten Jahre war sie auch wirklich erfolgreich. Aber richtig erfolgreich ist sie geworden in der Pandemie. Tatsächlich, als wir dann in die Situation kamen, dass wir keine Gäste mehr haben durften. Und dann haben Dr. Rock und ich gedacht so, wollen wir überhaupt weitermachen, so ohne Gäste, schwierig, was ist ja das Konzept der Sendung? Und dann haben wir gesagt, nee, komm, wir probieren es. Lass uns so einfach mal ein, zwei Mal probieren. Und dann war anscheinend, weil wir uns das ganze Leben erzählt haben und so viel dummes Zeug gelabert haben und die Leute so viel Zeit hatten zum Radio hören, haben wir nochmal so einen Schub nach oben gemacht. Und man muss dazu sagen, Dr. Rock war ja auch nie Teil der Sendung. Dr. Rock war ja am Anfang mein Übungspartner, bevor ich musste ja vorher mal üben, so die Technik üben. Dann ist er immer mitgefahren, weil er es interessant fand. Und dann hat er gesagt, ja klar, bin ich auch bei der ersten Sendung jetzt dabei. Es interessiert mich ja, ob du die Technik kannst und was da für Leute kommen und so. Und dann war der die ersten 8 oder 9 Sendungen immer mit dabei.
Aber hat nichts gesagt.
Nein, der war ja, der hat ja keine Rolle gehabt. Der war ja nur mein Kumpel, der dabei war.
Ja.
Und immer habe ich gesagt, hör zu, Alter, wenn du schon jeden Donnerstag hier rumstehst, dann kann ich dir auch das Mikro anmachen.
Ja.
Und er so, ja, was soll ich denn sagen? Sag ich, da bist du Dr. Rock, du hast doch eh so viel Ahnung von Kram. Ah ja, gut.
Darf, so, das jetzt schon, darf man das Geheimnis lüften, wer Dr. Rock ist? Habt ihr das
ja, das wissen sie schon. Ja, ja, klar.
Dass das der Basti ist?
Der Basti ist von der Bumtrucks.
Von der Bumtrucks.
Ja, ja, das wissen die Leute auch. Sehr aber ich muss ehrlich sagen, der Basti ist natürlich auch in den letzten 5,5 Jahren brutal in dieser Rolle gewachsen.
Ja.
Also mittlerweile ist das richtig Radio-Drecksau, finde ich. Also das ist richtig sehr, sehr souverän, sehr cool. Auch ich, wenn ich mir so die ersten Sendungen anhöre, natürlich entwickelst du dich.
Ja.
Also heute habe ich da eine Routine drin und das ist natürlich was ganz anderes. Klar, nach 5,5 Jahren, aber die erste Sendung, ich weiß es noch, das war so geil. Da sitze ich, ich sitze da und ich war das letzte Mal so aufgeregt, weiß gar nicht, bei meinem ersten Auftritt im Unterhaus oder so.
Ja.
Ich sitze und habe gedacht, Alter, du bist jetzt fast 50, du bist doch viel zu alt für die Scheiße. Weil mir ging es so schlecht. Und dann waren ja die lieben Kollegen waren ja da. Da war ja nett auf der einen Seite, dass die ganzen Kollegen von RP1 waren. Ja, hier, Roger, helfe ich Glück und so, erst Sendung, hier, super. Und ich dachte so, haut einfach alle ab.
Ja, lass mich allein.
Ja, geht mir doch nicht auf die Eier. Ja. Und dann war auch so nett, sagt eine Kollegin so, ach, Rocker.
Herr Rocker.
Die nehme ich alle Rocker. Im Sender nehme ich alle Rocker.
Ah, Herr Rocker.
Die wissen
Herr
gar nicht, wie er ist. Okay.
Genau. Und die wissen gar nicht, wie ich heiße, glaube ich. Genau. Die sagen alle Rocker zu mir. Und dann sagt die eine Kollegin, sagt, ey, du Rocker, du, deine Moderationen, die brauchst du nicht ausdrucken, die kannst du hier auch mit dem Stick dann in den Rechner hochfahren. Ich so, was für Moderationen? Und die so, ey, du hast doch Moderationen vorbereitet. Ich so, nein.
Nein.
Warum? Und sie so, ja, was sagst du, wenn es losgeht? Und sag ich, weiß ich nicht. Das sehe ich dann.
Ja, geil. Ja.
Und das war wirklich so, das war eine total abgefahrene Erfahrung, weil ich irgendwie dachte so, bin ich jetzt? Oder, also wer macht jetzt was richtig und was falsch?
Wer ist jetzt der Depp?
Ja. Genau, wer ist jetzt? Und dann, und ich habe das noch nie gehabt. Also ich habe am Anfang zum Beispiel, habe ich das auch gemacht, die ersten 2, 3 Jahre so Gästefragebogen weggeschickt, weil ich irgendwie dachte, wenn das Gespräch irgendwie hängt, dann kann ich mich darauf zurückziehen. Habe ich nie gebraucht. Mittlerweile kannst du mir da eine Totkuh hinsetzen und es wäre eine lustige Sendung.
Ja.
Weißt du, weil du so Routine drin hast und das so mit Liebe machst. Wir machen das ja wirklich mit Liebe und Enthusiasmus. Ja. Das ist ja Hobby.
Ihr habt ja schon wirklich geile Besucher gehabt. Nee, Zuschauer, ne? Wie heißt das? Gäste.
So was ähnliches
wie Besucher und Zuschauer. Das ist ja so ähnlich.
Ja, das stimmt.
Nee, aber Besucher habt ihr auch schon gehabt und Gäste auch.
Ja, ja.
In eurer Jubiläumssendung.
Also ich finde es natürlich geil, weil Doro Pesch kommt jetzt nächstes Jahr zum vierten Mal.
Ah, wie geil, ja.
Weil sie das will. Mhm. Und ich fand es auch ein wunderschönes Kompliment von Thomas Godoy, der ja auch ein geiler Typ, eigentlich ein geiler Musiker auch ist. Und der ja, mit DSDS und so, also der hat ja in seinem Leben schon 100.000 Interviews gegeben und er hat gesagt, Rocker, Dr. Rock, das war das geilste Interview, was ich je gegeben habe. Weil er sagt, ihr habt mal Sachen gefragt, die hat mich noch nie jemand gefragt. Aber weil wir halt auch Musiker sind. Ich meine, das ist halt, glaube ich, einfach ein Unterschied. Wenn du jetzt, ich sag jetzt mal so, normale Radiomoderator bist, der sein Volontariat gemacht hat nach dem Abitur, weißt du, und hast irgendwie Musik nur, kennst du Musik nur vom Hören, stellst du einem Musiker oder Künstler andere Fragen, als wenn du das selbst bist. Und das hat auch Doro Pesch gemerkt. Ihr sagt, das merkt man einfach, ihr seid Mucker. Ihr stellt ganz andere Fragen als normale Reporterfrage mit, was wahrscheinlich auch normal ist. Also ich meine, wenn ich jetzt so eine Kfz-Sendung hätte und ich wäre selbst Kfz-Mechaniker oder Rennfahrer, würde ich auch andere Fragen stellen, als ich den Frage stellen würde. Ich den Frage, hat dein Rennauto auch 4 Reifen?
Ja.
So.
Aber guck mal, ich meine, das ist einfach das Konzept von deiner Sendung. Es geht um Rock, es geht um Metal, es geht um laute Musik und du lädst dir Leute ein, die du selber auch gut findest und du freust dich, wenn andere Leute zuhören. Du findest es natürlich bestimmt auch geil, dass du, wenn du Zuhörer hast. Aber wenn nicht, du willst nicht deine Fragestellung verändern. Ne? Nur, nee. weil dich interessiert. Und genau. Deswegen musst du dich ja auch nicht vorbereiten, weil du willst es denen ja auch fragen, wenn das Mikro nicht an wäre.
Ja, und du, dadurch, dass es frei ist, erfährst du auch Sachen, die du nie erfahren hättest. Ja. Also wir hatten ja mal so eine Metalband hier auch aus der Gegend, wo der eine Typ dann erzählt hat, ich könnte dann noch was erzählen, aber eigentlich wäre es was, und dann hab ich gesagt, nicht erzähl mir das erst, ich sag mal, erzähl mir, wenn das Mikro an ist. Erzähl mir, egal ob die Story lustig oder interessant ist, nie, wenn das Mikro aus ist, weil ich möchte wirklich auch spontan reagieren können.
Ja, ja.
Wenn ich vorher schon gelacht habe, kann ich danach nicht mehr lachen, also nicht mehr authentisch. Ja, also sag ich mir, behalte das Mikro. Und er hat ja erzählt, dass er den Song geschrieben hat, Dicke Titten Kartoffelsalat.
Und seine Mutter hat zugehört, scheiße.
Nee, aber das war wirklich so. Und zwar arbeitet in der Versicherungsbranche, ist Metal-Gitarrist und war, weil er irgendwie, die schicken einmal im Jahr die besten irgendwie, die meisten Verträge abgeschlossen haben, da waren die irgendwie auf Mallorca oder so, haben die da hingeschickt worden. Und dann steht er mit dem Kollegen, dann lief ja nur so Mallorca-Musik, sagt er, die Story ist Weltklasse. Und dann hat sein Kollege gesagt, Mallorca-Musik, das ist richtig gute Musik, das ist richtig gute Musik. Und dann hat er gesagt, Alter, das ist totaler Scheißdreck, das ist völliger, das kann jedes Kind Mallorca. Und der sagt, nee. Und dann sagt er zu dem, dann schreib doch mal einen Mallorca-Hit. Und dann hat er gesagt, das mache ich für einen Kasten Bier-Wette. Und er sagt, okay. Und dann ist er nachts ins Hotelzimmer, hat sein Gitter genommen und hat am nächsten Tag, kam er mit dem Lied, Dicke Titten Kartoffelsalat. Und dann habe ich ihn gefragt, aber wieso denn Dicke Titten Kartoffelsalat? Sagt er, mir ist nichts Dümmeres eingefallen.
Der war was ganz
und dann Lustiges. Hat er ein Video gemacht, weil sein Kumpel hat alles riesen Nummern, hat er so ein kleines Video gemacht, das dann relativ schnell auch erfolgreich war. Und dann kam Icke Hüftgold und hat gefragt, ob er den Song haben kann.
Na.
Und hat ihm quasi den Song geliehen und zahlt ihm jetzt jedes Jahr so und so viel 1.000 Euro, dass er den Song spielen darf. Das sind so Sachen, weißt du, so. Das hat er noch nie erzählt. Sag ich, dafür ist der richtige Ort jetzt. Ja?
Ja.
Sowas finde ich halt geil. Wenn du auf Menschen irgendwas entlockst, was sie dir noch nicht erzählt haben. Oder wie wir letztens mit Anni Heger da waren, die auch eine tolle Künstlerin ist, die dann über ihre Zuckerkrankheit und über ihre Essprobleme und sowas, weißt du, und sowas spricht. Also mittlerweile haben wir ja auch, was ich ja geil finde, ist ja Che Krömer. Also ich bin ein ganz großer Kurt-Krömer-Fan, weil der lädt sich ja nur Freunde oder Arschlöcher ein.
Ja.
Und jeder kann sich ja aussuchen, was es ist. Ich lade mir bis jetzt nur Freunde ein. Vielleicht fange ich mal an, mir Arschlöcher einzuladen irgendwann. Aber ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das Konzept der Sendung ist dazu. Obwohl, das Konzept, wir haben
ja gar kein... Was für Konzept?
Wir haben ja gar kein Konzept.
Aber der Kurt Krömer hat doch jetzt ein anderes Konzept.
Immer noch Arschlöcher und Freunde.
Kriegt er nicht einfach Leute hingestellt?
Nee, das entscheidet noch selbst. Ja. Immer noch Freunde oder Arschlöcher. Ich finde ein geiles Konzept. Aber da ist er halt noch gut. Also was ich mache, ist ja kein Journalismus, aber es ist eine erfolgreiche Sendung. Und das ist das Problem. Also manchmal, das ist das Problem von RPR1. Vom Prinzip her müssten die uns schon längst rausgeschmissen haben, weil wir uns an keine Regeln halten. Aber dafür sind wir halt dann doch zu erfolgreich und zu beliebt.
Nee, weißt du, ich glaube, das ist das Ding, was wir jetzt schon ganz oft so an Punkten hatten. Ihr seid einfach authentisch.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch das, was uns da auch zusammenbringt als die beiden Bands, Boomchucks und Feingrip, weil klar, wir könnten versuchen, unseren Radius zu erweitern. Unser Radius endet mit dem Rhein meistens, ja, weil einfach der Dialekt das halt so ist.
Klar.
Aber wer immer der Monchi schon mal zugehört hat, wenn er versucht, Hochdeutsch zu singen oder Englisch, der weiß... Das hat mit Authentizität nichts zu tun.
Ja.
Und entsprechend ist es halt auch so. Und bei uns sind auch schiefe Dinger dabei. Aber auch dieser Podcast hier, ja, der ist im Dialekt Kalte. Es sind Themen, die sich ganz oft um die Pfalz drehen, die sich ganz oft um Pelzer Künstler auch drehen. Wir wissen das schon, dass das wahrscheinlich an der Landesgrenze nicht mehr so viel gehört.
Ja, aber es ist doch egal.
Genau, und das ist ja der Punkt.
Also es ist ja bei mir genau dasselbe. Ich meine, mein Spielradius ist ja jetzt auch nicht, früher war er ja mal bundesweit, das ist er ja auch nicht mehr. Ich spiele ja tatsächlich nur noch mein Soloprogramm in RPR1-Gebiet. Da sind halt mal Halle voll.
Ja.
Also was soll ich jetzt anfangen in Bielefeld oder in Chemnitz, wieder vor 60, verstehst du, wenn ich hier 500, 600 haben kann?
Ja.
Weißt du, und irgendwie, also ich habe gar keine Lust mehr, ich bin zu alt mittlerweile und ganz viele Kollegen tatsächlich beneiden meine Situation, weil die einfach sagen, Alter, so eine Homebase zu haben, wo die Leute zu dir kommen und wo deine, so deine Hallen voll sind und sagst, ja, was Geileres gibt's ja gar nicht und du schläfst nachts zu Hause.
Mhm, auch.
Weißt du, also früher war es dann so, dann bist du nach Bielefeld, da hast du vor 60 gespielt und dann bist du da später nach Hamburg, da hast du vor 40 gespielt und am nächsten Tag warst du in München, da hast du vor 80 gespielt. Das bringt kein Geld, du hockst nur im Zug, nur im Hotel, das ist total ätzend. Ich spiele am Wochenende und bin immer nachts zu Hause. Das ist echt Luxus, Alter. Und deshalb bin ich für jeden froh, der kommt. Und ich glaube, das ist ja auch in Ordnung, wenn du so, ich sag mal in Anführungszeichen, so wie ihr oder wie wir, eine lokale Größe bist. Ja. Ey, Alter, weißt du, wie viel anderen das gern wären?
Ja. Ja, natürlich.
Also ich sag ja immer, Schuster, bleib bei deiner Leiste. Das ist immer so, wer immer höher hinaus will, das ist schwierig. Also das, ich bin mit dem, was ich hab, Alter, ich überleg mir immer, wenn mir das 18, 17, 18, 19 jemand erzählt hat, Rocker mit 55, hast du immer noch lange Haare, hast eine eigene Metal-Sendung, hast du Band und machst als Comedian die Halle voll, das hätte ich genommen.
Ja.
Da hätte ich nicht diskutiert. Da hätte ich nicht gesagt, nee, ich hätte aber gern noch mehr. Hätte ich gesagt, mir hätte schon die lange Haare, weißt du, hätte ich schon
das
genommen.
Heißt, also, das schon, nein, das haben einfach, wir, das sind wir drüber vor.
Genau, nein, sei einfach mal mit dem, was du hast, auch zufrieden. Das und das ist viel mehr, als ich mir jemals erwünscht hätte.
Ich meine, die Haare sind die echt.
Natürlich sind die echt, Alter. Wenn ich mir eine Perücke kaufte, Alter, wenn ich eine Perücke aufhätte, hätte ich mir eine schöne gekauft.
Das hab ich gewusst.
Hätte mir doch nicht so einen Scheiß gehabt. Also, ne, dafür hätte das Geld noch gelangt.
Ja. Nee, aber auch bei deiner Comedy-Sache merkt man ja auch, also ich habe mir das ja auch schon angeguckt. Und da merkst du ja auch, dass da Herzblut drin ist und dass das auch nicht alles erfunden ist, oder?
Nein, natürlich nicht. Das ist ganz viel Wahrheit mit drin. Klar, aber das macht's ja auch aus. Sind wir wieder bei Authentizität. Ich glaube, die Menschen mögen, das klingt ganz blöd, wenn man sich über sich selbst sagt, wenn die Menschen mögen den Rocker, weil die wissen, der ist so, wie er ist.
Ja.
Und das bin ich halt auch. Also das ist so, was mich viele immer fragen, wie ist denn das so, wenn man berühmt ist? Dann sag ich, ich nehme das nicht wahr. Also klar merke ich das, wenn ich irgendwo hinkomme, dass dann Leute irgendwie mich anders angucken, anders mit mir reden und weißt du so, irgendwie mich auch beobachten, wenn ich irgendwo bin. Ja, das kriege ich mit. Aber das lasse ich auch nicht an mich ran, weil ich irgendwie sage, ich will da auch privat sein. Das sehe ich jetzt auch in meinem Verein, wo dann Leute von außen kommen und die dann quasi so am Anfang so, oh, das ist ja der Rocker von RBR 1 und dann irgendwie nach einer Viertelstunde merke, das ist ein ganz normaler Typ.
Das ist gar nicht so ein Depp, gell?
Ja, der geht auf dich zu und gibt dir anständig die Hand und sagt Hallo und sagt, schön, dass du da bist und weißt du, und drückt dir ein Stück Kuchen in die Hand und ich bin halt als allererstes erstmal Mensch. Ich bin erstmal Sven, ich bin der Mensch und ich möchte nicht, dass mich irgendwas verändert, weil ich habe irgendwann mal den wunderbaren Spruch gelesen, wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.
Mhm.
Und das ist ein Ding, was ich mir jeden Tag so vor die Augen führe. Und ich jeden Abend wirklich ins Bett gehe und denke, Alter, die scheint die Sonne aus dem Arsch. Du führst so ein geiles Leben. Du kannst von dem, was du da tust, leben. Das war immer mein Traum. Von dem, ich habe immer schon als Kind gedacht, du kannst irgendwas, was andere nicht können. Menschen unterhalten, Menschen begeistern, weißt du? Also ich hatte immer so diese menschliche Ebene. Dafür war ich in Mathe halt immer peif, aber ist ja egal. Aber ich konnte immer gut schwätzen und so. Und ich habe mir gedacht, ich würde da so gern von leben können. Also irgendwas machen, wo ich das Gefühl habe, das bin ich. Und wenn du das kannst, wenn du das erreicht hast und machst das jetzt seit fast 2 Jahrzehnten, wenn du dann nicht dankbar bist und denkst, ich will noch höher und noch weiter und nein, es ist alles gut, ich bin zufrieden und glücklich und würde gerne diesen Moment konservieren und das auch noch in 10 Jahren haben und dann in Rente gehen und sage, gut, jetzt mache ich nur, was ich will.
Ich glaube, ein schöneres Schlusswort kann man nicht finden, tatsächlich. Es ist wirklich, wirklich eine Stunde, aber sitzen wir jetzt schon da.
Ich habe nichts erzählt.
Ich finde, wir haben ganz viel erzählt. Und ich habe ganz viel Sachen von dir auch erfahren, die mich brennend interessiert haben.
Echt?
Ja, wirklich.
Okay, ich dachte, die wüsstest du schon.
Nein, das sind die Sachen dazwischen. Zu wissen, dass du Comedy machst und dass du Musik machst und dass du Radiosendungen hast, das ist das eine. Aber zu gucken, wie hängt das alles zusammen? Und vor alle Dinge auch zum Schluss zu sehen, Das hat alles mit deinem Wertekompass auch zu tun, mit deiner Vorstellung, wie man sowas machen sollte. Und vor allen Dingen, dass es echt auch eine Traumverwirklichung war. Das finde ich klasse.
Definitiv.
Das finde ich ganz toll.
Und was mir auch immer wichtig ist, dass ich, wenn ich so größere Veranstaltungen habe und da sind viele Menschen da, also Bedienungen, Klofrauen, Leute, die jagen, dass ich zu jedem gehe und mich entweder nach der Show oder vor der Show bedanke und immer sage, und die damit völlig irritiert sind, ich sag, hör zu, ich kann mir hier auf der Bühne Arsch abreißen. Wenn die Toilette zugeschissen sind und die Leute in der Pause kein Bier bekommen, ist das eine scheiß Veranstaltung.
Ja,
also wir sind ein Team. Also entweder machen wir es alle gut oder und dann wird es auch eine geile Veranstaltung. Und wenn das Klo zugeschissen ist, fällt es auf mich zurück. Also wir sind immer, wir arbeiten es immer gemeinsam. Und das nimmt viele Leute mit, wenn du einfach mal hingehst und zu der Klofrau sagst, ey, danke für deinen Job heute Abend, das hast du geil gemacht, das war toll, das, ja. Weil
Sven Hieroni ist ein sozialer Mensch.
Das bin ich.
Absolut.
Ja, man merkt es ja auch, du hast ja ganz kurz erwähnt, mit einem Verein, wo du gegründet hast und so. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Parallele und auch, also mit dir, also was ist, was deine Person ausmacht. Ja? Und ich denke, heute haben wir einiges erfahren.
Also ich finde das schönste Kompliment, wenn Leute immer sagen, ah ja, ich habe deine Rocker kennengelernt, und die war ein ganz normaler Typ. Der war ganz normal. Ja, natürlich ist er ganz normal. Ja, ich meine, weißt du, das Ding ist einfach, das kennst du auch. Du kannst die geilste Show spielen, wenn du heimkommst und du hast eine Frau und zwei Kinder, bist du so schnell eingenordet. Ich werde nie vergessen, ich habe auf die Johannisnacht gespielt, Bumtschaks. 5.000-6.000 Leute ohne 4 Stunden Konzert, die haben alle unsere Songs mitgesungen. Nee, 3 Stunden. Ich war fix, fertig, geil, ich hatte Adrenalin bis in die Haarspitze. Ich war Bruce Springsteen, Lemmy Kilmister und Doro Pesch in einem. Und geile komm von der Bühne runter und meine Frau steht backstage und sagt zu mir, du hättest vorhin ruhig mal die Spülmaschine ausräumen können. Und ich dachte so, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Das bringt dich auf die Spur.
Aber und da war ich so, ich war direkt wieder ohne, weißt du? Ich hab so gedacht, zack. Genau, direkt auf die Fresse. Und das brauchst du auch. Du brauchst auch einen Freundeskreis, dem das scheißegal ist, was du machst. Das interessiert dich überhaupt nicht. Die kommen gerne und wünschen mir auch Glück und freuen sich auch für mich. Aber da heißt es immer, alle, wenn du arrogant wirst, gibt's direkt auf die Fresse, brauchst du dir überhaupt keinen Kopf machen. Und das ist, ja, brauchst du. Du brauchst eine Familie, einen Freundeskreis, der dich, weil wir haben andere Berufe, wir haben einen anderen Job, wir werden jeden Abend beklatscht und bejubelt, das musst du einsortieren können. Und ich glaube, wenn ich den Erfolg, den ich heute habe, mit Anfang 20 gehabt hätte, wäre ich ein richtig Arschloch geworden. Weil das hätte ich nicht einsortieren können. Weil du musst irgendwann an den Punkt kommen, wo du, also der Unterschied ist, früher hast du gedacht, dass die klatschen, weil du das bist. Du musst aber irgendwann kapieren, dass die nicht klatschen für das, was du bist, sondern für das, was du tust. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Das
ist ein Riesenunterschied, ja.
Hat mit dir als Mensch überhaupt nichts zu tun. Das ist das, was du tust. Nicht, was du bist. Und das, ich glaube, diese Unterscheidung, die musste so Anfang 20, musste irgendwann dann diese Kurve kriegen. Und das war wahrscheinlich genau in der Zeit und die habe ich gekriegt. Und deshalb bilde ich mir nie was drauf ein. Und ich sage immer, es ist nichts Vergängliches als der Erfolg von heute.
Das stimmt.
Das richtig. Stimmt.
Du musst auch jeden Tag was machen davor.
Du musst jeden Tag was machen, ja. Zum das Beispiel kreischt das bei euch.
Ja, das kreischt wirklich noch ein zweiter Deal.
Ja, und weißt, was noch kreischt? Du hast den Leopold raus.
Oh, vergessen. Nee.
Doch, der kratzt die ganze Zeit schon an der Där.
Leo, komm rein.
Komm rein.
Oh.
Der
wird so.
Entschuldigung,
oh,
wie
er
zieht
der Arme,
Kerl.
Oh, der hat
Chef gemacht.
Guck mal, der hat noch Kot am Hintern. Mach das mal weg, weil das ist ja widerlich.
Also mit diesem,
weil er wieder Gras gefressen hat. Weißt du, wenn die Gras fressen, das ist so widerlich.
Beenden wir unsere heutige Folge, Fisi Madende. Wir danken euch sehr fürs Zuhören und wir freuen uns sehr, wenn wir der Dr. Sven Hieronymus das nächste Mal zu Gast haben und er sich hier dann bei uns nicht ins Zelt, sondern auf die Couch legt und uns
auf die Couch legt, genau.
Was soll ich das Sache erzählen? Aber es gibt noch eine wichtige Frage.
Was aber?
Aber, nicht aber. So. Hast du schon mal aber gespielt?
Mit dem Bunkertrip. Na, ich würde es ab und zu gerne, aber das ist unverzeihlich.
Naja, aber wir haben trotzdem noch mal immer so eine Abschlussfrage. Würdest du bei uns heute über Nacht im Zelt?
Du hast noch weite Fahrt und wir haben gedacht, wir bieten dir das einfach mal aus. Es ist zwar nur ein Zwei-Mann-Zelt, aber wir hätten noch ein bisschen Platz, was Mensch.
Wenn ich morgen früh, nicht ganz früh einen Termin hätte, was ich sehr, sehr selten tatsächlich habe, aber ich kriege morgen von Mainz 05 Winterjacken für die Ukraine geliefert und die muss ich morgen früh an der Halle annehmen.
Okay.
Und das ist der Grund. Aber das nächste Mal mache ich das gern, komme ich gern hierher, weil dann können wir auch mal richtig eine machen.
Dann schaffst du.
Weil ich trinke jetzt die ganze Zeit Wasser und muss jetzt auch mit Wasser wieder heimfahren.
Das ist nicht gut.
Das ist auch nicht gesund.
Das nächste Mal machen wir das gescheit.
So machen wir das.
Dass nicht so lange dauert. Ne?
So machen wir das.
Aller, dann würden wir, sagt man in Mainz auch gut, wenn man Tschüss sagt.
Ja.
Dazu verabschieden.
Klar, oder eine Hallermarsch. Eine Hallermarsch, Abmarsch.
Eine Hallermarsch und gute.
Und Abmarsch.
Fisi Madende. Der Podcast.